Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg, einen schönen guten Tag. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Nach einem Jahr Klimaforschung in der Arktis ist das Forschungsschiff Polarstern wieder zurück in Deutschland. Welche Ergebnisse und welche Eindrücke bringen die Wissenschaftler mit? Am Wochenende sind weitere Großstädte zu Corona-Risikogebieten geworden. Darauf schauen wir. Und in Düsseldorf hat heute ein großer Mafia-Prozess begonnen mit 14 Angeklagten, denen Drogenhandel, Bildung und Unterstützung einer ausländischen kriminellen Vereinigung und diverse weitere Anklagepunkte vorgeworfen werden. Das sind heute unsere Themen in Deutschland heute. Ein Jahr lang war das Forschungsschiff Polarstern in der Arktis, um klimarelevante Prozesse zu erforschen und wichtige Daten zu sammeln. Heute Morgen ist sie wieder zu Hause im Heimathafen Bremerhaven eingelaufen und es gab ein großes Hallo. Unter anderem wurde die Crew empfangen von der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Antje Boetius. Anschließend gab es dann eine Pressekonferenz zu der internationalen Mosaik-Expedition, die die Erforschung dieser klimarelevanten Prozesse ja zum Ziel hat. Unsere Landeskorrespondentin in Bremen und Bremerhaven, Felicitas Böselager, hat beides verfolgt. Frau Böselager, auf welche Weise wurde die Polarstern in Bremerhaven denn heute empfangen?
Er wurde sehr fröhlich empfangen, die Polarstern. Ihr sind viele private Schiffe entgegengefahren, die mit bunten Fahnen geschmückt waren. Und die haben dann zum Teil sogar Live-Musik an Bord gehabt mit kleinen Orchestern. Dann standen viele Angehörige am Land und haben gewunken. Und ein ganz besonderes Schiff ist ihnen auch entgegengefahren. Das haben Sie gerade schon gesagt. Da waren an Bord Anja Karliczek, die Bildungsministerin und die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius und Bremens Ministerpräsident Andreas Bovenschulte. Dieser ganze Vormittag hat gezeigt, wie stolz man in Bremerhaven darauf ist, dass die Polarstern hier ihren Heimathafen hat.
Welche ersten Erkenntnisse bringen die Wissenschaftler denn mit? Sie haben ja auch gleich sich schon geäußert.
Ja, also die erste Erkenntnis ist, dass die Eisdecke an der Arktis sehr viel dünner ist, als man erwartet hatte und dass sie an manchen Stellen sogar schon vollkommen schmilzt. Die Temperaturen, die im arktischen Winter gemessen wurden, die waren fast durchgehend 10 Grad höher als Ende des 19. Jahrhunderts, als Fridtjof Nansen in der Arktis überwinterte. Markus Rex, das ist der Leiter der Mosaik-Expedition, befürchtet, dass das arktische Eis im Sommer in ein paar Jahrzehnten vollkommen schmelzen könnte.
Das sind jetzt ja die ersten Erkenntnisse, aber da wurden ja sehr viele Daten auch erhoben. Wie lange wird denn damit noch weiter geforscht?
Oh, das wird noch eine ganze Weile dauern. Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, hat eben gesagt, dass der große Teil der Forschung, also die Auswertung der riesigen Datensätze und die Bohrungen etc., dass das jetzt erst beginnt. Markus Rex hat die Arktis mit einem Uhrwerk verglichen, das nun zum ersten Mal geöffnet wurde und sich und jetzt auch zum ersten Mal so genau erforscht werden kann.
Wir haben praktisch von jedem Zahnrädchen darin gezählt, wie viele Zähne da dran sind. Das hört sich technisch an. Aber es ist die Voraussetzung dafür, dass wir dieses Uhrwerk jetzt besser verstehen. Und es ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir es nachbauen können. Und ein Klimamodell ist nichts anderes als die Natur nachgebaut in unseren Computermodellen.
Die Arktis gilt für Forscher ja als eine Art Frühwarnsystem für den Klimawandel. Und sie zu verstehen soll dann helfen, die Auswirkungen auf unser Leben zu verstehen und rechtzeitig zu erkennen.
Die Corona-Pandemie hat diese Expedition ja auch beeinflusst. Der Personalwechsel konnte nicht so stattfinden wie geplant. Welchen Einfluss hatte das?
Ja, das hatte einen riesigen Einfluss, denn die Expedition stand sogar eine ganze Weile richtig auf der Kippe. Das lag an verschiedenen Gründen. Zum Beispiel war in einer Crew, die sich in Bremerhaven vorbereitet hatte, ein Infizierter. Da musste diese ganze Crew in Quarantäne. Dann hat sich die Abfahrt um mehrere Wochen verzögert. Außerdem konnten über 100 Forscher nicht über Norwegen einreisen, weil die Einreisebeschränkungen galten und im März so viele Flüge ausgefallen sind. Und das bedeutete auch, dass die Besetzung, die aktuell an Bord war, gar nicht von Bord gehen konnte. Schließlich hat mit viel Aufwand aber dann doch ein Crewwechsel bei Spitzbergen geklappt. Und das Ganze hat, hieß es heute, die Forschung dann doch nicht maßgeblich beeinflusst.
In der Pressekonferenz war der Leiter der Mosaik-Expedition, Markus Rex, ja anwesend, der vor knapp 3 Stunden ja erst von Bord gegangen ist. Also direkt hat er sich ja schon mal an die Presse gewandt und an die Öffentlichkeit. Was erzählt er denn von der Zeit in der Arktis?
Er hat wirklich sehr eindrücklich von den Erfahrungen in der Arktis gesprochen. Dass keiner derjenigen, die an Bord waren, diese Erfahrung jemals vergessen würden, hat er gesagt. Und er hat von dem knackenden Eis berichtet, von Eisbären, die die Forschung zum Teil gestört haben, von den Farben im Sommer in der Arktis und auch von der unendlichen Dunkelheit in der Polarnacht.
Wenn man in der völligen Schwärze dieser Polarnacht auf dem Eis unterwegs ist und die Welt zusammenschrumpft auf die kleine Blase aus Licht, die die eigene Stirnlampe in der unendlichen Weite des Eises wirft, fühlt man sich wirklich oft, als würde man einen fremden Himmelskörper erkunden und nicht mehr auf dem Planeten Erde wandeln.
Ja, da hat man ihm angemerkt, wie bewegt er von dieser Erfahrung war. Aber man hat ihm auch ein bisschen den Kulturschock angemerkt, nach so langer Zeit auf der Polarstern auf einmal wieder auf einer Pressekonferenz zu sitzen.
Ja, das Forschungsschiff Polarstern, das ein Jahr in der Arktis war, ist heute Morgen nach Bremerhaven zurückgekehrt. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat das für uns beobachtet. Und mehr dazu hören Sie dann auch bei den Kollegen in Forschung aktuell ab 16.35 Uhr. Danke. Die Lage ist ernst, so sagt es am Mittag Regierungssprecher Steffen Seibert. Und es seien jetzt entscheidende Tage. Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder stark an. Die Zahlen vom Wochenende sehen zwar noch nicht so dramatisch aus, als wäre es alles wieder weniger. Aber wie wir inzwischen wissen, ist es nach einem Wochenende ja oft so, weil da noch nicht alle Fälle gemeldet sind. Aber ein Indikator neben den gemeldeten Zahlen ist auch die Zunahme von wieder mehr schwer verlaufenden Fällen, in denen auch die Intensivstationen der Krankenhäuser genutzt werden müssen. Am Wochenende sind mit Köln, Stuttgart, Essen und Mainz weitere Großstädte dazugekommen, die jetzt zu Risikogebieten erklärt wurden. Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, mit einem Stimmungsbericht aus Stuttgart.
Menschen tummeln sich in Stuttgart am frühen Sonntagabend. Masken trägt kaum jemand, weil noch niemand muss. Noch. Ab Mittwoch wird sie voraussichtlich Vorschrift in der City. Verschärfte Regeln, weil die Corona-Infektionszahlen am Wochenende hier weiter gestiegen sind. Die Menschen in Baden-Württembergs Landeshauptstadt im Risikogebiet reagieren mal besorgt, mal gelassen.
Sorgen macht es einem natürlich, weil wir alle keinen Lockdown wieder wollen.
Ja, war ja absehbar, glaube ich.
Man fühlt sich schon nicht ganz so wohl, aber man muss ja trotzdem irgendwie damit umgehen.
Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen hat deshalb an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt appelliert. Im SWR sagte er:
Ich sage, das muss Teil eines Generationenvertrags sein, dass die Jungen Rücksicht nehmen auf die Älteren. Und wir müssen schnell runter, weil wir sind schon in der Phase exponentiellen Wachstums.
Die Stadt hat die Bundeswehr um Unterstützung gebeten, weil man mit der Kontaktnachverfolgung auf dem Gesundheitsamt nicht mehr hinterherkomme. Private Feiern werden jetzt auch in Stuttgart eingeschränkt. Alkohol darf dann in Geschäften ab 21 Uhr nicht mehr verkauft werden und nachts auf öffentlichen Plätzen nicht mehr getrunken werden ab Mittwoch. Überwiegend Verständnis dafür auf Stuttgarter Straßen.
Naja, ich kann schon nachvollziehen, je Alkohol, desto näher. Geht mir selber auch so. Ob jetzt das mit den öffentlichen Plätzen viel bringt, weiß ich nicht.
Also ein bisschen übertrieben vielleicht.
Ich denke, da sollte man natürlich alle Maßnahmen, die notwendig sind, um den kompletten Lockdown vorzubeugen, vornehmen.
Verschärfte Regeln auch für Köln, Mainz und Essen, denn auch sie sind am Wochenende zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Berlin, Frankfurt am Main, Bremen und noch einige andere Großstädte und Ballungsräume hatten die kritische 7-Tage-Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern schon vergangene Woche erreicht. Berlin und Frankfurt haben auch deswegen Sperrstunden verhängt. Lokal und damit gezielter reagieren, das Konzept für den Herbst in der Corona-Krise, es wird zunehmend kritischer betrachtet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU will mehr Einheitlichkeit und hat die zunächst mal für das eigene Bundesland angekündigt.
Wir sind auch der Auffassung, dass wir in den Hotspots
anders als bisher, wo wir für jeden einzelnen Hotspot Maßnahmen mit den Kommunen getroffen haben, landeseinheitliche Kriterien brauchen.
Dann sollen auch in Nordrhein-Westfalen weniger Menschen bei privaten Feiern zusammenkommen. Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmenden draußen und 250 drinnen würden abgesagt im Risikogebiet, zählte Laschet auf. Sonst gelte eine Maskenpflicht auch am Platz. Für strengere Maskenregeln ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU.
Um das dann auch umzusetzen, braucht es einen einheitlichen Bußgeldrahmen, so wie in Bayern 250 Euro als klare Regel, denn die Maske schützt den Vernünftigen vor dem Unvernünftigen.
So Söder im Ersten. Viele Regierende in den Ländern appellierten am Wochenende an die Bevölkerung, auf Partys verzichten und vielleicht auch auf den Urlaub in den Herbstferien. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen regte das an, genauso wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident.
Wir appellieren noch einmal an jeden, der noch keine Reise angetreten hat, darauf in diesem Jahr zu verzichten.
Die regionalen Unterschiede werden auch die Diskussionen der nächsten Tage bestimmen.
Wir brauchen mehr bundeseinheitliche Regeln, die die Menschen verstehen. Und ich bin zuversichtlich, dass das am kommenden Mittwoch auch gelingen kann.
Dann nämlich beraten erneut die Regierungschefinnen und Chefs der 16 Länder mit der Bundeskanzlerin.
Aus Stuttgart berichtete Katharina Thoms. Die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, gilt als mächtigste kriminelle Organisation der Welt. In Düsseldorf stehen von heute an 14 Männer vor Gericht, die Mitglied der 'Ndrangheta sein sollen oder zumindest mit ihr zusammengearbeitet haben sollen. Und zwar vor allem beim Handel mit Kokain. Unsere NRW-Korrespondentin Vivian Leue beobachtet den Prozess für uns. Frau Leue, was sind das für Männer und wieso stehen diese jetzt alle gemeinsam vor Gericht?
Ja, die Angeklagten haben untereinander oder miteinander unterschiedliche, ich sage mal geschäftliche Verstrickungen. Es geht ja, Sie sagten es eben, vorrangig um bandenmäßigen Handel mit Kokain und zwar im großen Stil, aber auch Geldwäsche, wie Gerichtssprecherin Sarah Bader heute Morgen auch noch einmal erklärte.
Restaurants und Eiscafés sollen unter anderem als logistische Stützpunkte gedient haben. Außerdem soll hier das illegal erlangte Bargeld gewaschen worden sein. Und zudem sollen auch Einbrüche in diese Läden fingiert worden sein, um die Versicherungssumme zu kassieren und so Liquiditätsengpässe zu überbrücken.
Ja, und so steht zum Beispiel ein Eiscafé-Besitzer da jetzt unter den 14 Angeklagten vor Gericht, aber eben auch diejenigen, die den Handel logistisch organisiert haben, also zum Beispiel Autos mit doppeltem Boden oder Pferdeboxen präpariert und losgeschickt haben, in denen dann das Kokain war. Hier auch noch einmal die Gerichtssprecherin.
So sollen in Europa eigens Unternehmen gegründet worden sein, die legale Ware, also beispielsweise Holz, Reis oder Bananen bestellten, um die Drogen dann getarnt durch den gemeinsamen Transport mit dieser legalen Ware unbemerkt nach Europa einführen zu können.
Ja, also man hört schon, das ist ein ganzes Netz, das da ausgehoben wurde. Und da ist jetzt eben so ein Bereich dieses Netzes, also die 14 Männer stehen da vor Gericht. Und zwar in Düsseldorf stehen die ja vor Gericht. Sie sagten es eben im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts in Düsseldorf, obwohl die Anklage und das zuständige Gericht eigentlich in Duisburg sind. Aber in Duisburg gab es eben einerseits keinen Saal, der groß genug war für 14 Angeklagte und mehr als 40 Verteidiger, aber vor allem auch kein Saal, der diese Sicherheitsvorkehrungen mittragen kann, die es da im Hochsicherheitstrakt gibt, also Metalldetektoren, aber auch schusssichere Wände und so weiter.
Das ist ja ganz selten, dass ein solches Netz ausgehoben wird und dass es dann einen solchen Mafia-Prozess gibt. Wie sind die Ermittler den Angeklagten auf die Spur gekommen?
Ja, das fing wohl so vor 4-5 Jahren an. Da ist offenbar auch durch Zufall im Hafen Rotterdam ein Container aufgeflogen, in dem kiloweise Kokain gelagert war für den Weitertransport dann in Europa. Und das soll der Ausgangspunkt dieser Ermittlungen gewesen sein, die dann im Dezember 2018, also auch vor knapp 2 Jahren immerhin, zu einer der größten Razzien gegen die Mafia geführt hat. Haben, die es bis dahin je gab. Also damals wurden, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, zeitgleich europaweit Orte, Geschäfte, Wohnungen durchsucht. Hier in Deutschland vor allem, in Nordrhein-Westfalen, aber zeitgleich eben auch in Italien und den Niederlanden. Und Ziel waren eben mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia, der 'Ndrangheta. Und auf diese Beweise, die damals dann gefunden wurden, also kiloweise auch Kokain, 680 Kilo sollen das etwa sein, aber auch Bargeld und Unterlagen, stützt sich jetzt vorrangig die Anklage. Einer der Verteidiger, den ich heute Morgen auch gesprochen hatte, der Düsseldorfer Rechtsanwalt Wolf Bonn, der sagt aber, was jetzt den Anklagepunkt Mitglied einer ausländischen kriminellen Vereinigung, also der Mafia, anbelangt, da habe sich die Staatsanwaltschaft doch etwas vergaloppiert. Also nur weil jemand quasi einen einschlägigen italienischen Namen habe und Verwandtschaft in einem kalabrischen Dorf, sei er doch noch nicht Mitglied der Mafia. Also er sagte dann auch:
Natürlich fußt das auf Angaben und Vorprozessen durchaus auch in Italien. Da gibt es einen Kronzeugen, der dieser Organisation zuzurechnen ist. Aber aus meiner Sicht wird am Ende ein ganz anderes Ergebnis stehen, als letztendlich die Anklage hier in ihren Tatvorwürfen aufgebaut hat.
Ja, er sagte schon, es gibt eben diesen Kronzeugen, der auch einige der Angeklagten belastet. Aber er sagt, also wir reden einerseits über den Drogenhandel, aber das mit der Mafia, das müsse man doch noch mal ganz genau hinterfragen.
Der erste Prozesstag, der ist ja nicht sehr weit gekommen. Das musste direkt unterbrochen werden, weil ein Angeklagter unter Corona-Verdacht steht, dessen Mutter positiv getestet wurde. Wie geht's denn dann jetzt nun weiter?
Ja, also es geht inhaltlich auf jeden Fall weiter mit der Anklageverlesung. Die konnte heute dann nicht verlesen werden, denn es ist so, dass Prozesse nur stattfinden dürfen ohne Angeklagten, wenn es einen triftigen Ausnahmegrund gibt. Der liegt hier nicht vor. Also man muss immer mit den Angeklagten verhandeln und einer fehlt nun eben, weil er in Quarantäne ist. Ein möglicherweise dann negatives Testergebnis steht auch aus, also was ihm dann möglicherweise dazu verhelfen könnte, doch wieder dran teilzunehmen, aber wir wissen es ja jetzt durch die ganzen Corona-Maßnahmen, ein Testergebnis reicht ja meistens nicht, dann muss nach 5 Tagen noch ein zweites vorliegen. Also das Gericht hat zwar jetzt sich erstmal bis Freitag vertagt, aber es ist schon unklar, ob Freitag möglich ist und dann wird der Prozess möglicherweise erst nächste Woche weitergehen. Allerdings muss man auch sagen, langer Atem ist bei diesem Mammutprozess ohnehin gefragt. Es sind schon jetzt 90 Verhandlungstage bis Ende kommenden Jahres angesetzt. Also sollte der Prozess dann wirklich erst in einer Woche oder vielleicht 10 Tagen weitergehen, dann würde das für den Gesamtprozess wohl kaum ins Gewicht fallen.
Vivien Leue zum großen Mafia-Prozess in Düsseldorf mit 14 Angeklagten, wo heute Auftakt war. Ganz herzlichen Dank. Bayerische Schulen wollen jetzt ganz schnell viele Klausuren schreiben und Mitarbeiten benoten, aus Sorge, dass Schulen wieder geschlossen werden könnten. Das ist gleich ein Thema in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Kate Malaike. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.